Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Katechismus. Es begrüßt Sie André Stiefenhofer. Wir fahren heute fort in der Betrachtung des christlichen Gebets, wie sie uns der Katechismus der katholischen Kirche lehrt. Zu Gast bei dieser Sendung ist wieder Pfarrer Thomas Rellstab aus der Schweiz. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott, Herr Stiefenhofer, und grüß Gott, liebe Zuhörer.
Pfarrer Rellstab, im letzten Kapitel, das wir behandelt haben, haben wir das Gebet behandelt, wie es von Jesus erhört wird. Können Sie das vielleicht noch mal kurz zusammenfassen?
Gerne, ja. Wir haben uns sehr lange mit dem Gebet Jesu beschäftigt. Zunächst haben wir gesehen, wie er selber betet. Und das letzte Mal haben wir alle Bibelstellen genau angeschaut, wo verschiedene Menschen zu Jesus gebetet haben. Zum Teil in ausgesprochenen Bitten sich an Jesus gewandt haben und zum Teil auch durch ganz konkrete Gesten, indem sie auf Jesus zugegangen sind. Also unausgesprochene Bitten, aber die so ausdrückliche Bitten waren, dass Jesus auch diesen Menschen gewährte, was sie von ihm erbaten. Und das war eine sehr schöne Sache, wenn wir eben sehen, wie Jesus unser Gebet erhört. Das gibt uns allen immer wieder Mut, es zu wissen, dass Jesus unser Gebet erhört, dass er für uns da ist, dass er auf uns eingeht, dass er uns ernst nimmt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache für uns alle. Und das haben wir das letzte Mal gesehen, ja.
Wir beten also nicht an eine Wand hin, und Sie haben letztes Mal ja auch Tipps gegeben, wie genau wir ja eigentlich auch täglich beten können. Nun wollen wir heute noch einmal näher betrachten, wie denn das Gebet unseres, ich sag mal, Vorbildes Nummer 1 aussieht, das Gebet der Jungfrau Maria, die uns ja allem im Glauben vorangegangen ist. Wir befinden uns im Katechismus der katholischen Kirche. Liebe Zuhörer, wenn Sie ebenfalls einen Katechismus zur Hand haben, dann ermuntere ich Sie, schlagen Sie ihn doch auf. Wir sind jetzt beim Absatz 2617. In dem großen Katechismus, den ich zur Hand habe, ist das die Seite 659. In der Taschenbuchausgabe ist das natürlich eine andere Seite. Aber der Abschnitt 2617, das Gebet der Jungfrau Maria. In diesen Text steigen wir nun ein. Das Gebet Marias wird uns beim Anbruch der Fülle der Zeiten geoffenbart. Von der Menschwerdung des Sohnes Gottes und der Ausgießung des Heiligen Geistes wirkt ihr Gebet einzigartig am gnädigen Ratschluss des Vaters mit. Für die Empfängnis Christi bei der Verkündigung und für die Entstehung der Kirche des Leibes Christi zu Pfingsten. Im Glauben seiner demütigen Magd findet die Gabe Gottes die Aufnahme, auf die sie seit dem Anfang der Zeiten wartete. Vom Allmächtigen mit Gnade erfüllt, antwortet Maria durch die Hingabe ihres ganzen Wesens. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Fiat, das ist das christliche Gebet. Ganz ihm gehören, weil er ganz uns gehört.
Es ist interessant, dass der Katechismus nach dem ganzen Gebet von Jesus dann noch das Gebet der Jungfrau Maria bringt. Eigentlich müsste es ja umgekehrt sein, denn wir sind ja im ganzen Kapitel über die Offenbarung des Gebetes, und die höchste Offenbarung hat uns eigentlich Jesus selber geschenkt. Aber zeitlich ist natürlich Maria ein bisschen nach Jesus. Es geht hier, wird Maria eingeführt, weil sie dann nach der Himmelfahrt Christi, nach ihrem Tod und dem Himmelfahrt, die Jünger vorbereitet hat auf den Empfang des Heiligen Geistes. Und deshalb bringt der Katechismus Maria erst jetzt, oder ihr Gebet erst jetzt. Sie wird uns hier auch als ein betender Mensch vorgestellt, und ihr Gebet ist auch wieder inspirierend für uns alle. Es wird also beim Anbruch der Fülle der Zeiten geoffenbart, das Gebet Mariens. Die Fülle der Zeit ist natürlich gekommen mit der Menschwerdung des Sohnes Gottes und dann aber auch durch den Tod Jesu am Kreuz und seine Auferstehung und Himmelfahrt. Maria ist auch die Verbindung von der Zeit der Fülle zur Zeit des Heiligen Geistes. Sie ist so wie eine Brücke für die Zeit nach Jesus. Er hat ja verheißen, dass er den Heiligen Geist senden wird. Und dann mit Pfingsten ist dieses Ereignis, die Herabkunft des Heiligen Geistes, eingetreten. Und Maria hatte gerade in diesem Bereich eine ganz eminent wichtige Offenbarung. Der Katechismus stellt uns hier also Maria als die Frau vor, die beim Anbruch der Zeiten, der Fülle der Zeiten angefangen hat zu beten, als ein betender Mensch bei der Fülle der Zeit. Es wird hier eine Brücke geschlagen zu zwei ganz besonderen Momenten im Leben Mariens. Zunächst einmal bei der Verkündigung, als der Engel zu ihr sprach und die ganze Verheißung, dass sie den Sohn Gottes gebären werde, und sie dann, wie es unten im Katechismus gesagt wird, mit den eindrücklichen Worten geantwortet hat: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Auf Lateinisch bedeutet dieses mir geschehe, heißt es fiat. Und das wird hier im lateinischen Text, im Katechismus, wird das auch wieder aufgenommen. Und dieses fiat, das ist natürlich die Vollkommenheit des christlichen Gebetes. Auch unser Gebet sollte immer ein Fiat sein gegenüber dem Willen Gottes. Und deshalb sagt der Katechismus, das ist das christliche Gebet. Ganz ihm gehören, ganz dem Herrn gehören, ganz im Gehorsam zum Herrn stehen, weil er ganz uns gehört, weil er zu uns Christen gekommen ist durch Maria. Er hat sich ganz entäußert. Denken Sie nur immer wieder auch an die Heilige Messe, bei der der Priester ja den Leib Christi in Händen hält. Jesus veräußert sich ganz, er macht sich so klein, er kommt so klein zu uns in einem Stück Brot, dass er umwandelt durch seinen Priester in seinen Leib. Also er gehört ganz uns. Das ist das christliche Gebet, das Fiat. Und Maria ist uns deshalb als betende Person natürlich ein eminent wichtiges und großes Vorbild. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns immer wieder an Maria orientieren, nicht nur am Gebet Jesu, sondern auch an dem Mariens, weil sie uns ja durch ihre Menschheit auch sehr nahe ist. Sie ist nur Mensch, Jesus ist auch wahrer Gott und deshalb vielleicht viel zu hoch für uns, aber Maria ist so greifbar, sie ist so diese einfache, bescheidene Dienerin des Herrn, die Magd des Herrn, der wir uns sehr nahe fühlen können. Also der eine Moment, der im Katechismus hier angefügt wird, ist die Verkündigung, und dann die zweite, die Vorbereitung auf Pfingsten. Da hat ja Maria, das wird dann später auch noch gesagt, vor allem nach den Kurztexten, dann im Artikel 3, da hat Maria eine ganz wichtige Aufgabe gehabt, indem sie die Jünger zusammenrief und sie vorbereitete auf diese Herabkunft des Heiligen Geistes. Wir können weitergehen mit dem nächsten Paragraphen.
Eine Frage hätte ich noch, Herr Pfarrer. Und zwar ist ja auch immer die Frage, wie dieses Gebet jetzt in unseren Alltag zu integrieren ist. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ein paar der männlichen Wesen vor den Radiogeräten sich schon fragen, ob es nicht ein bisschen seltsam ist zu beten, ich bin die Magd des Herrn. Haben Männer da nicht allgemein eher Identifikationsprobleme damit?
Als Männer können wir ganz einfach sagen, ich bin ein Knecht des Herrn. Und dann ist das genau die gleiche Dimension. Mhm. Wir sind Diener des Herrn. Magd, Knecht, das bedeutet einfach Diener sein. Und in dieser Haltung sollen wir zu Gott beten. Ganz einfach. Diener sein, indem wir eben das Wort Gottes, zum Wort Gottes sagen, Fiat, es geschehe, wie der Wille Gottes ist. Und wenn wir so beten können, in allem, was wir beten, und immerhin hinzufügen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst, eben es geschehe nach deinem Willen, dann sind wir vollkommen im Gebet.
Das ist aber auch manchmal ein ziemlicher Widerspruch zu der Rolle, in die man als Mann ja manchmal auch gedrängt wird. Maria zeigt sich in diesem Gebet ja auch ganz als die Aufnehmende, als die Passive, als ja das weibliche Prinzip, ich sag's mal ein bisschen esoterisch, schlechthin. Während die Männer, das ist ja immer so, sagt man ja immer so, das aktive, das nach vorne preschende, das verändernde Prinzip, das drückt sich ja zum Beispiel auch eben im Yin-Yang aus, in diesem östlichen Prinzip. Und gerade in diesem Punkt weicht die christliche Einstellung ja eben von diesem Yin-Yang auch ab.
Also an und für sich ist das Fiat überhaupt nichts Passives. Natürlich sagt man empfangend, aber wir alle sind Empfangende. Das ist eine grundsätzliche Haltung als Christen. Wir sind alle Empfangende von Gott her. Und die Aktivität kommt dann, wenn wir das Wort empfangen haben, den Willen Gottes erkannt haben und dann umsetzen im täglichen Leben. Und das ist für uns Männer überhaupt kein Hindernis, in diesem Sinne auch marianisch zu sein, ein marianisches Herz zu sein, eine marianische Lebenshaltung zu haben. Denn in dem Moment, wo wir den Willen Gottes erkennen und in uns aufnehmen, da wird unsere ganze männliche Energie, um etwas auch in die Tat umzusetzen, die Aktivität gefragt, damit wir dem Reich Gottes Genüge tun, damit wir dem Willen Gottes Genüge tun, damit wir hinausgehen und das, was wir empfangen haben, auch umsetzen.
Gut, dann
weiß nicht, ob man das, ja. Versteht man das, oder?
Ich habe es verstanden. Ich hoffe, es war für die Hörer auch verständlich. Ja, liebe Zuhörer, dann lade ich Sie jetzt auch weiter ein, die Hand Marias zu nehmen und noch tiefer in das Gebet der Jungfrau Maria einzudringen. Im Abschnitt 2618 auf der Seite 659 im Katechismus der katholischen Kirche. Das Evangelium offenbart uns, wie Maria gläubig betet und Fürbitte einlegt. In Kana bittet die Mutter Jesu ihren Sohn um das Nötige für das Hochzeitsmahl. Dieses Mahl ist Zeichen eines anderen Mahles, jenes der Hochzeit des Lammes, in dem Christus auf die Bitte der Kirche als seiner Braut Leib und Blut hingibt. Zur Stunde des neuen Bundes wird Maria zu Füßen des Kreuzes erhört. Denn sie ist die Frau, die neue Eva, die wahre Mutter aller Lebendigen.
Die Geschichte von Kana, die Hochzeit von Kana, kennen wir vielleicht gerade auch durch das Geheimnis des lichtreichen Rosenkranzes, wo wir auch betrachten, dieses Ereignis von Kana. In Kana hat Maria als erste festgestellt, dass der Wein ausgegangen ist. Und sie hat dann zu Jesus gesagt, sie haben keinen Wein mehr. Das ist eine Fürbitte für die anderen, eine Aufmerksamkeit, eine weibliche Aufmerksamkeit. Und Jesus hat dann aufgrund dieser Bitte das erste Wunder gewirkt, indem er das Wasser in Wein verwandelt hat. Und zwar in so köstlichen Wein, dass der Mundschenk sehr überrascht war, dass der Gastgeber den guten Wein bis zum Schluss aufbewahrt hat. Maria ist hier also in Kana eine wichtige Fürbitterin, die um das Nötigste für das Hochzeitmahl bittet. Der Katechismus schlägt hier einen Bogen von diesem Hochzeitsmahl, diese Hochzeitsgeschichte zur Hochzeit des Lammes Gottes. Dieser Begriff Hochzeit des Lammes Gottes kennen wir aus der Offenbarung im Kapitel 19, im Vers 7 und im Vers 9 wird beides Mal von dieser Hochzeit des Lammes gesprochen. Und zwar in diesem schönen Hymnus, denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und im Vers 9, jemand sagte zu mir, schreib auf, selig wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Dieses Mahl von Kana, diese Hochzeit, ist ein Zeichen für diese Hochzeit des Lammes. Die Hochzeit des Lammes, das ist der Eingang Jesu in seine Herrlichkeit grundsätzlich, aufgrund der Texte in der Offenbarung. Der Katechismus interpretiert es aber auch noch in einem anderen Sinn, dass aufgrund der Fürbitte, der Bitte der Kirche, Christus der Kirche als seiner Braut den Leib und das Blut hingibt. Das wäre eigentlich ein Hinweis auf den Tod am Kreuz und auf die Einsetzung der Eucharistie. Weil der Tod am Kreuz wird in der Eucharistie immer wieder auf unblutige Weise gefeiert. Die Hochzeit des Lammes, bei dieser Hochzeit des Lammes eine wichtige Aufgabe, dass sie nämlich darum bittet, dass Jesus sich immer wieder neu der ganzen Welt als Erlöser schenkt. Bis dann die ewige Hochzeit des Lammes im Himmel, im neuen Jerusalem, im himmlischen Jerusalem stattfinden wird. Der Katechismus schreibt dann auch weiter, zur Stunde des neuen Bundes wird Maria zu Füßen des Kreuzes erhört. Am Kreuz hat Maria eigentlich keine Bitte ausgesprochen. Es wird am Kreuz dann nur überliefert, dass Jesus sie gesehen hat und sie dann dem Johannes anvertraut hat und umgekehrt Johannes wurde der Mutter Maria anvertraut. Und dennoch spricht der Katechismus hier, dass ihr Gebet im Grunde genommen am Kreuz erhöht worden ist. Also wichtig, sagt der Katechismus, Maria wird am Kreuz, am Fuße des Kreuzes, durch ihre Beziehung zu Christus, die Mutter aller Lebendigen, die wahre Mutter der Lebendigen. Und darum ist sie dann die neue Eva. Man kann das Wort Eva rückwärts lesen und kommt dann zum Wort Ave. Und das ist auf Maria bezogen. Maria ist die neue Eva. Und Eva ist ja eigentlich die Mutter aller Lebendigen, aber Maria wird durch ihre Beziehung zu Christus und indem sie unter dem Kreuz die Mutter aller Menschen wird, auch die Mutter aller Lebendigen.
Das Wort Frau, das bei der Hochzeit zu Kana auftaucht, ist ja, wenn ich mich recht erinnere, auch das Wort, das in Genesis für Frau verwendet wird. Das heißt, in Genesis war ja das alte Konzept des Menschen und nun im Neuen Testament wird eben auch rein vom Wort her ausgedrückt, dass wir es mit einer völlig neuen Schöpfung zu tun haben. Habe ich mir das richtig in Erinnerung?
Da bin ich jetzt zu wenig durch bei diesen hebräischen Begriffen, also das Wort im Hebräischen, das ist die Isha, die aus dem Mann genommene, der Mann heißt auf Hebräisch Ish und die Frau ist dann die Isha, die aus dem Mann genommene und das ist eigentlich die Eva gemeint und das Weib, von dem die Rede ist in der Hochzeit von Kana, das bezeichnet einfach Jesus, der mit seiner an und für sich noch nicht in die Öffentlichkeit hinauswagen wollte, aber Maria dann durch ihr mütterliches Drängen dazu geführt hat, dass Jesus sein erstes Wunder gewirkt hat.
Ist ja auch ein Zeichen, dass Maria tatsächlich Einfluss auf Jesus hat. Das ist ja eben auch die Frage, die viele Menschen haben. Wie kann ein Mensch Einfluss auf Gott haben? Aber sie ist eben nicht mehr einfach nur ein Mensch, sondern ja, die Mutter Gottes.
Ja, das ist richtig. Sie ist die Mutter Gottes und sie hat auf Erden schon einen großen Einfluss gehabt auf Jesus. Eben auch, weil sie ja Jesus begleitet hat als Mutter in allen Bereichen. Über 30 Jahre hat Jesus bei seiner Mutter gelebt und dann aufgrund dieser tiefen Mutter-Sohn-Beziehung dürfen wir auch immer wieder darauf vertrauen, dass das Fürbittgebet der Mutter im Himmel eine enorm große Wirkung hat. Und daher lädt uns die Kirche ja an vielen, vielen Stellen, auch im Katechismus, immer wieder ein, dass wir die Mutter Gottes gebührend ehren. Und deshalb gibt es auch so viele Marienfesttage im liturgischen Jahr, zum Beispiel gerade auch morgen wieder das Hochfest der unbefleckten Empfängnis Marias. Also Maria ist da wirklich eine besondere Gestalt, die eine tiefe Wirkung hat, damals, als Jesus gelebt hat, als beide auf der Erde gelebt hatten und jetzt auch weiterhin im Himmel.
Maria ist also die wahre Mutter aller Lebendigen, das heißt eben auch unsere Mutter und das wird nun im folgenden Abschnitt noch weiter gesponnen. Der Abschnitt 2619 im Katechismus der katholischen Kirche. Deshalb ist der Lobgesang Marias, also das Magnificat, zugleich das Loblied der Gottesmutter und der Kirche, der Lobgesang der Tochter Zion und des neuen Gottesvolkes. Er ist ein Danklied für die Fülle der Gnaden, die in der Heilsökonomie gespendet werden. Ein Lied der Armen, deren Hoffnung überreich erfüllt wird. Gehen doch die Verheißungen in Erfüllung, die Abraham und seinen Nachkommen auf ewig gegeben worden sind.
Sie kennen alle das Magnificat, diesen wunderbaren Lobpreis der Mutter Gottes auf den allmächtigen Gott. Der beginnt, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Sie bezeichnet sich also selber als Magd, als Dienerin. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Und so weiter. Und am Schluss, im letzten Vers, er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Die Verheißung an Abrahams und seine Nachkommen waren ja dass der Messias, der Erlöser, der Retter, der Heilbringer kommen wird. Und durch Maria ist dann Jesus auch so gekommen. Und daher kann man sagen, dass durch das Fiat oder das Amen Mariens, das Ja zum Willen Gottes, sich die Verheißungen an Abraham und seine Nachkommen wirklich auch erfüllt haben. Die Kirche als auch Braut des Herrn nimmt diesen Lobgesang Marias, dieses Magnificat, auf und betet es sehr regelmäßig, ganz besonders auch im Abendgebet der Kirche, in der sogenannten Vesper, weil sie als Braut immer wieder die Größe Gottes loben und preisen möchte und dankbar sein möchte für all das, was der Herr, der Bräutigam Christus, in seiner Kirche auch weiterhin wirkt. Hier sind wir also ganz auf derselben Stelle. Wir können eben auch sagen, Maria ist ein Bild für die Kirche, das Urbild der Kirche. So wie Maria alles von oben von Gott empfängt, so empfängt auch die Kirche alles von Gott her. Und die Kirche ist das, was sie ist, eben aufgrund ganz großer Gnade, die sie von Gott empfangen hat. Und daher macht sich die Kirche selber die Worte Mariens zu eigen, so wie ich es vorgelesen habe, denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd, die Kirche, hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Das können wir also eins zu eins sowohl für Maria interpretieren, sagen oder auch und eben auch für die Kirche. Auch die Kirche ist die Braut, die unendlich dankbar ist für alles, was sie empfängt, so wie Maria diesen Dank ausgesprochen hat im Magnificat.
Das ist ja auch ein Punkt, der viele Menschen verwirrt, wie oft in der Bibel dann im späteren Verlauf, eben auch in der Offenbarung, Maria dargestellt wird, aber auch gleichzeitig die Kirche dargestellt wird in ein und demselben Bild. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen verwirrend, aber Sie haben ja jetzt auch eben dargestellt, dass die beiden eben auch ähnliche Eigenschaften haben.
Das wäre jetzt natürlich ein ganz anderer Bereich. Da müsste man in der Katechese über die Theologie und über Maria dann weitergehen. Das ist im Katechismus sehr ausführlich an anderer Stelle natürlich erklärt, dass Maria das Urbild der Kirche ist. Gerade wegen denselben Fähigkeiten oder denselben Begabungen, wegen selben Charakteristiken. Maria ist einfach für die ganze Kirche das Vorbild. Sie ist das Urbild der Kirche in ihrem ganzen Wesen.
Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet bei unserer Sendereihe Katechismus. Wir betrachten im Katechismus der katholischen Kirche weiter das große Kapitel über das christliche Gebet. Wir stehen nun am Ende eines längeren Artikels, der Artikel 2 in der Fülle der Zeit. Das ist ein relativ weit gefasster Titel für das, was uns in diesem Artikel begegnet ist. Es ging hauptsächlich um das Gebet von Jesus, über die Art, wie Jesus das Gebet lehrt und das Gebet eben auch erhört. Und in einem letzten Abschnitt haben wir uns eben mit dem Gebet der Jungfrau Maria befasst. Wie immer am Ende eines Artikels gibt uns der Katechismus der katholischen Kirche nun auch wieder Zeit, das, was wir in dem bisherigen Abschnitt gelernt haben, noch einmal zu wiederholen in den Kurztexten, die uns nun auch Pfarrer Thomas Rellstab noch einmal näher betrachten wird. Auf der Seite 659, der erste Kurztext, ist der Abschnitt 2620. Im Neuen Testament ist das Gebet Jesu, des Sohnes Gottes, das vollkommene Vorbild des Betens. Das Gebet Jesu, oft in Einsamkeit und im Verborgenen, besteht in der liebenden Zustimmung zum Willen des Vaters bis hin zum Kreuz und dem absoluten Vertrauen, erhört zu werden.
Die Kurztexte fassen jeweils kurz zusammen, was im Katechismus ausführlicher gesagt wird. Und die Kurztexte gerade in diesem Kapitel sind sehr prägnant und sehr klar. Im Neuen Testament ist das Gebet Jesu, des Sohnes Gottes, das vollkommene Vorbild des Betens. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Er ist wirklich das Vorbild in allem Beten. Und das haben wir auch sehr eingehend angeschaut. Das Gebet Jesu wird oft in der Einsamkeit vollzogen, im Verborgenen. Es wird nicht an die große Glocke gehängt, sondern er zieht sich oft auf die Berge zurück, in die Stille Und der Katechismus hat dann auch sehr ausgeführt, wie wichtig das die Stille beim persönlichen Gebet ist, um eben Gott hören zu können. Wir haben hier auch an die Aussage von Papst Benedikt in München, glaube ich, war es, erinnert, wo er gesagt hat, wir haben zu viele Frequenzen im Ohr und deshalb können wir kaum mehr Gott hören. Das ist eigentlich schade. Wir sollten immer wieder uns Stille gönnen, um vielleicht gerade auch in der Adventszeit, um die Nähe des dreifaltigen Gottes besser spüren zu können. Wir haben dann auch im Katechismus gesehen, dass das Gebet Jesu eine gänzliche Zustimmung zum Willen des Vaters war und dass aus dem Vertrauen, das Jesus hatte, auch all seine Gebete und Bitten an den Vater, besonders auch in den Wundergeschichten, immer wieder erhört worden sind. Und so ist es auch klar, dass Jesus selber unsere Gebete, die wir an ihn im Vertrauen richten, auch erhört.
Im nächsten Kurztext geht es dann in die Anweisung, die uns Jesus überliefert hat. Der Abschnitt 2621. In seiner Unterweisung lehrt Jesus die Jünger mit geläutetem Herzen, mit lebendigem und beharrlichem Glauben sowie mit kindlicher Kühnheit zu beten. Er fordert sie zur Wachsamkeit auf und lädt sie ein, in seinem Namen Gott ihre Bitten vorzubringen. Jesus Christus selbst erhört die Gebete, die an ihn gerichtet werden.
Genau, in unserem Gebet ist es wichtig, dass wir ein reines Herz, ein geläutertes Herz haben. Dass wir also ein Herz haben, das möglichst frei ist von falschen Absichten, von unreinen Gedanken, unrein nicht nur im körperlichen Sinn, sondern eben auch im Sinn der falschen Absichten, dass wir etwas aus egoistischen Gründen erbeten möchten. Ein geläutertes Herz, sagt hier der Katechismus. Ein Gebet an Gott soll immer aus einem lebendigen Glauben kommen und es soll beharrlich sein. All diese Texte haben wir eingehend angeschaut. Es sollte aber auch aus kindlichem Vertrauen und kindlicher Kühnheit kommen. Wir haben hier auch Beispiele gesehen, dass man Gott durchaus etwas Großes bitten darf. Ich habe damals die Geschichte erzählt von der Heilung durch Paola Frassinetti. Es war Maria Maccarone, die aufgrund der Bitten, der verwegenen Bitte um Heilung dieser Kranken auf die Fürsprache der damals noch seligen Paola Frassinetti geheilt worden ist. Eine kühne, kindliche Bitte, die erhört worden ist und die dann eben, dieses Wunder hat dann auch zur Heiligsprechung von Paola Frassinetti geführt. Jesus fordert im Gebet als Lehrmeister des Gebetes zu Wachsamkeit auf. Er lehrt uns, dass wir in seinem Namen die Bitten vor Gott tragen. Auch diesen Bereich haben wir sehr eingehend angeschaut. Wir sollen immer wieder im Namen Jesu, ganz ausdrücklich im Namen Jesu, Gott, den Vater, etwas bitten. Und noch einmal das, was ich vorhin schon gesagt habe, wir dürfen, wenn wir im Namen Jesu mit einem geläuterten Herzen, mit einem lebendigen und beharrlichen Glauben und mit kindlicher Kühnheit beten, auch darauf vertrauen, dass der Herr uns gibt, was wir erbitten. Ganz so, wie es dann für unser Leben nötig ist, wichtig ist. Er gibt uns immer das, was uns näher zu Gott führt. Und er wird uns sicher nie etwas geben, was uns von ihm wegführt.
Das Gebet der Jungfrau Maria in ihrem Fiat und im Magnificat ist durch die großmütige Hingabe ihres ganzen Wesens im Glauben gekennzeichnet.
Hier noch einmal das, was wir vorhin miteinander besprochen haben. Dieses Fiat, dieses mir geschehe und dann der Lobpreis auf den dreifaltigen Gott im Magnificat ist ein Ausdruck des Gebetes Mariens, das eine großmütige Hingabe ihres Wesens zum Ausdruck bringt. Eine Frau, die wirklich geglaubt hat an das, was der Herr ihr sagen ließ.
Nach dieser kurzen Zusammenfassung steigen wir nun ein in den nächsten Artikel. Dieser Artikel 3 ist überschrieben mit dem Titel In der Zeit der Kirche. Pfarrer Rellstab, ich finde die Titel im Katechismus immer ja sehr titelhaft. Sie umschreiben etwas sehr blumig. Was kann ich mir denn darunter vorstellen unter In der Zeit der Kirche, jetzt mal bevor wir in den Text einsteigen?
Darunter versteht man die Zeit des Heiligen Geistes, die Zeit, nachdem Jesus die Erde verlassen hat und verheißen hat, er werde den Heiligen Geist senden. Und dieser Heilige Geist der Wahrheit, wird die ganze Kirche in die Wahrheit einführen. Er wird allen sagen, was er selber gesagt hat. Er wird daran erinnern, was er selber gesagt hat. Und diese Zeit, in der wir jetzt sind, das ist die Zeit der Kirche seit eigentlich der Himmelfahrt Christi, seit Jesus diese Erde verlassen hat. Jetzt ist er anders hier, einerseits durch die Eucharistie, andererseits aber auch durch den Heiligen Geist, der uns gesandt hat. Und jetzt geht es weiter in der Offenbarung des Gebetes. Wir sind ja immer noch in diesem Abschnitt. Es geht immer noch um die Offenbarung des Gebetes. Wir haben da im Alten Testament weit am Anfang der Geschichte der Menschheit angefangen mit Persönlichkeiten, die gebetet haben, sind dann ins Neue Testament gekommen mit Paulus und Petrus und anderen. Dann haben wir Jesus gesehen und jetzt ganz am Schluss auch noch Maria. Und jetzt kommt die Zeit danach. Wie ist das Gebet offenbart worden? Wie ist das weitergegangen mit dem Gebet eben in der Zeit der Kirche?
Und in der Zeit des Heiligen Geistes, wie Sie es schon gesagt haben. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der nächste Abschnitt auch mit Pfingsten anfängt. Es ist der Abschnitt 2623 im Katechismus der katholischen Kirche. Am Pfingsttag wurde der Geist der Verheißung über die Jünger ausgegossen. Sie befanden sich alle am gleichen Ort, wie in Apostelgeschichte 2, Vers 1 geschrieben steht. Sie verharrten dort einmütig im Gebet, steht in Apostelgeschichte 1, Vers 14, und erwarteten den Heiligen Geist. Der Geist, der die Kirche lehrt und sie an alles erinnert, was Jesus gesagt hat, wird sie auch zu einem Leben des Gebets heranbilden.
Nach der Himmelfahrt Christi im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist, der eben als Geist der Wahrheit gekommen ist, der als Beistand gesendet worden ist, ist es auch wichtig, dass da in der ganzen Entwicklung des Gebetes, besonders des natürlich des liturgischen Gebetes, ein göttliches Element vorhanden ist. Alles hat sich auf wunderbare Art und Weise entwickelt. Zunächst sind die ersten Christen, zusammengestanden. Sie haben alle am gleichen Ort gebetet, mit Maria in ihrer Mitte. Maria, die sie vorbereitet hat auf den Empfang des Heiligen Geistes. Sie als die Braut des Heiligen Geistes, die eine spezielle Kenntnis des Heiligen Geistes gehabt hat, schon von Verkündigung her, weil sie ja durch den Heiligen Geist empfangen hat, wie wir das auch im Glaubensbekenntnis immer wieder sagen. Sie war fähig, die Apostel nach dem Desaster, wenn wir so sagen wollen, am Kreuz mit dem Tod Christi zu sammeln und sie vor der Zerstreuung zu bewahren und sie vorzubereiten auf das, was Jesus verheißen hat. Ich werde euch einen anderen Beistand senden, den Heiligen Geist. Und daher haben sie gemeinsam gebetet. Sie sind dort einmütig im Gebet verharrt und haben gewartet auf diesen erhabenen Moment der Herabkunft des Heiligen Geistes. Und als es dann soweit war, ist ja der Heilige Geist eingefahren wie nie zuvor. Und
jetzt ist da gerade eine kleine Störung, wenn Sie das vielleicht gerade kurz auflegen können.
Gemacht, jawohl. Ja, gut. Also als der Heilige Geist dann gekommen war, da waren ja die Feuerzungen auf die Apostel heruntergekommen und da ist die ganze Angst, die sie gehabt hatten, verflogen und sie sind aufgestanden und haben mit Freimut verkündigt. Und der Katechismus nimmt das auf. Sie haben den Heiligen Geist erwartet. Der Geist, der die Kirche lehrt und sie an alles erinnert, was Jesus gesagt hat. Das ist ein Zitat aus Johannes 14, 26. Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und von daher hat sich dann ein ganz neues Leben des Gebetes herangebildet, das wir jetzt in den weiteren Paragraphen auch sehen werden. Und das dann in den Paragraph 2626 sehr eingehend in den verschiedenen Arten dargestellt wird. Also es geht dann hier um das liturgische Gebet und dann um die anderen Formen des Gebetes, die wir in der Kirche kennen, um Segen und Anbetung, um Bittgebet, um Fürbittgebet, um Dankgebet und um Lobgebet. Die ersten drei Paragraphen hier, denjenigen, den wir jetzt gerade gelesen haben, der nächste und der übernächste, das sind sozusagen die einleitenden Paragraphen zu diesem Kapitel in der Zeit der Kirche.
Gehen wir also zum nächsten Paragraphen über. Die Gläubigen in der ersten Gemeinde von Jerusalem hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Auch das ist ein Bibelvers aus Apostelgeschichte 2, Vers 42. Diese Reihenfolge ist bezeichnend. Das Gebet der Kirche gründet auf dem Glauben der Apostel, wird durch die Liebe beglaubigt und in der Eucharistie genährt.
Es gibt zwei Stellen in der Apostelgeschichte, wo die erste christliche Gemeinde, das Leben der ersten christlichen Gemeinde beschrieben wird. Die eine haben wir jetzt eben da im Katechismus gehört, Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 42, und der andere ist im Kapitel 4, das Gebet der Urgemeinde. Die Christen sind von Anfang an zusammengekommen, regelmäßig, haben miteinander gebetet, haben miteinander die Lehre der Apostel gehört. Schon bald sind dann auch Briefe herumgereicht worden, an denen sie sich im apostolischen Glauben nähren konnten. Sie haben immer wieder miteinander das Brot gebrochen, das heißt Eucharistie gefeiert, und sie haben miteinander gebetet. Sie hatten alles gemeinsam, wird an anderer Stelle gesagt, sie haben alles miteinander geteilt. Niemand musste Hunger haben, jener, der zu viel hatte, der hat es verkauft. Ein wunderbares Bild einer vereinten Gemeinde, wie wir es heute an vielen Orten leider nicht mehr sind. Die Reihenfolge, wie es in der Apostelgeschichte dargestellt wird, ist sehr wichtig. Sie haben also gebetet miteinander und das Gebet gründet auf dem Glauben der Kirche. Und der Glaube der Kirche gründet auf dem Glauben der Apostel. Daher nennen wir auch eines der allerersten Glaubensbekenntnisse in der Kirche das apostolische Glaubensbekenntnis. Das ist auch das, das wir meistens am Sonntag beten miteinander. Also dieser Glaube der Apostel, darauf gründet das Gebet. Dann ist es auch wichtig, das Gebet gründet auf der Gemeinschaft der Liebe. Wenn wir miteinander teilen, die materiellen Dinge, dass niemand Hunger haben muss, damit niemand zu wenig haben muss, aber auch die geistigen Dinge, dass wir unsere Erfahrungen mit Gott miteinander teilen, dann ist das ein Ausdruck der Liebe und dann kann die Liebe in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde auch immer mehr wachsen. Und schließlich wird diese Liebesgemeinde, Liebesgemeinschaft auf der Basis des Glaubens der Apostel immer wieder genährt durch die Eucharistie. Dank der Eucharistie sind wir immer wieder fähig, als Christen in dieser Welt zu leben, Zeugnis abzulegen. Es ist sozusagen die Energie, das Benzin wie für einen Motor. Ohne den Kraftstoff kann ein Motor nicht laufen. Ohne die Eucharistie kann ein wahrer Christ nicht sehr weit kommen in seinem geistlichen Leben.
Ja, aber der Motor muss ja überhaupt erstmal da sein. Insofern finde ich diese Reihenfolge wirklich interessant. Das sollten wir uns doch öfter nochmal betrachten in unser Leben mit einschließend. Zunächst der Glaube, dann die Liebe, die diesen Motor sozusagen erst zusammenhält. Und dann braucht der Motor sozusagen noch das Benzin der Eucharistie. Gehen wir weiter im Katechismus der katholischen Kirche, der Abschnitt 2625. Die Gläubigen halten sich zunächst an die Gebete, die sie in der Schrift hören und lesen. Sie beziehen diese jedoch auf die Gegenwart. Dies gilt insbesondere von den Psalmen, die ja in Christus erfüllt sind. Der Heilige Geist, der seiner betenden Kirche Christus in Erinnerung ruft, führt sie auch in die ganze Wahrheit ein. Er regt an, das unergründliche Mysterium Christi, das im Leben, in den Sakramenten und in der Sendung der Kirche am Werk ist, neu in Worte zu fassen. Diese neuen Ausdrucksweisen entfalten sich in den großen liturgischen und geistlichen Überlieferungen. Die Gebetsformen, die in den Kanonen kanonischen Schriften der Apostel weitergegeben werden, bleiben für das christliche Beten maßgebend.
In diesem Paragraph macht die Kirche einen gewaltigen Satz. Zunächst einmal spricht sie vom Gebet, das in der Urzeit entstanden ist. Die Gläubigen halten sich zunächst an die Gebete, die sie von der Schrift hören und lesen. Die Schrift ist der Grundstein aller Gebete. Und dann haben sie diese Gebete, vor allem aus dem Alten Testament, so wie wir sie zum Teil auch gesehen haben in unseren Katechesen, auf die Gegenwart umgesetzt. Sie haben also angefangen, zum Beispiel die Psalmen auch auf Jesus hin zu lesen und hatten dann von den Psalmen natürlich ein ganz anderes Verständnis. Wir haben hier im Katechismus ein Zitat aus Lukas 24, Vers 27. Das ist ein Zitat aus der Geschichte der Emmausjünger. Als Jesus dann unter ihnen plötzlich erschien, hat er ihnen ausgelegt, was in der Heiligen Schrift über ihn stand. Der Vers 27 lautet: Und er legte ihnen dar, ausgehend von Moses und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Und aufgrund solcher Aussagen, solcher Erlebnisberichte der Apostel, die dann diese Erlebnisse auch wieder in die Gemeinde hineingetragen haben, haben sie angefangen, die Heilige Schrift, das Alte Testament, mit ganz anderen Augen zu lesen. Die Emmausjünger konnten ihnen dann erklären, wie die Heilige Schrift von Jesus her zu verstehen ist. Und so haben sie ganz neu angefangen, die Heilige Schrift, das Alte Testament, zu verstehen. Und so hat sich das auch in die Geschichte der Kirche Eingang gefunden. Man hat das, sie haben das aufgenommen, sie haben das gelebt, sie haben das darüber gebetet. Das Gebet hat so den Weg in den Schatz der Kirche gefunden. Und so hat sich das Gebet langsam entwickelt. Später kam es dann auch dazu, dass man liturgische Gebete verfasst hat. Man musste irgendwo auch Gebete festlegen. Man musste Formen finden, wie man richtig betet. Und das wird jetzt dann im Laufe des Katechismus, der weiteren Paragraphen, sehr genau erklärt. Diese neuen Ausdrucksweisen entfalten sich in den großen liturgischen und geistlichen Überlieferungen. Unsere Kirche ist 2000 Jahre alt und hat einen enormen Reichtum an Gebetsschätzen. Wir haben so viele wunderbare Gebete aus der frühesten christlichen Zeit, aus dem Mittelalter, aus der heutigen Zeit. Wir haben wunderbare Gebete, Gebetsformen auch von den Heiligen. Zum Teil haben wir auch gewisse Dinge gesehen, wie das letzte Mal die Tradition des Jesusgebetes. Solche Ausdrucksformen, Ausdrucksweisen, solche reichen liturgischen und geistlichen Überlieferungen, das bildet eigentlich der große Schatz unserer Kirche. Die Gebetsformen, die in den kanonischen Schriften der Apostel weitergegeben werden, also in all diesen Schriften, die von der Kirche als apostolisch angesehen worden sind, bleiben für das christliche Beten maßgebend. Und dazu gehören Gebete wie der Segen, die Anbetung, da gehören Bittgebete dazu, dann gehören Bitten um Vergebung, Fürbittgebete, also Gebete für andere, Dankgebete, Lobgebete. Und um diese Formen des Gebetes, die Teil sind des reichen kirchlichen Gebetsschatzes, geht es dann in den weiteren Paragraphen.
Dann steigen wir noch ein. Wir haben noch ein bisschen Zeit und können uns noch mit dem Segensgebet ein bisschen beschäftigen. Das wird nun im Abschnitt 2626 behandelt, im Abschnitt 1 Segen und Anbetung. Der Segen stellt die Grundbewegung des christlichen Betens dar, die Begegnung zwischen Gott und dem Menschen. Im Segen vereinen sich die Gabe Gottes und deren Annahme durch den Menschen im gegenseitigen Anruf. Das segnende Gebet ist Antwort des Menschen auf die Gaben Gottes. Weil Gott Segen spendet, kann das Herz des Menschen dafür den lobpreisen, der die Quelle allen Segens ist.
Letztlich kommt aller Segen von Gott her. Wir sind Gesegnete Gottes. Wir stehen unter dem dauernden Segen Gottes. Und wenn wir Segen spenden, Segen weitergeben, dann geben wir die Gabe Gottes, die er uns gegeben hat, auch weiter. Es gibt ganze Bewegungen in der Kirche, in denen dieses Segensgebet eine wichtigere Rolle spielt, als es in unserem alltäglichen Leben der Fall ist. Mit dem Segen können wir wirklich viele Gaben Gottes weitergeben. Ein Segen hat immer eine ganz tiefe Wirkung. Der Katechismus sagt hier, dass der Segen die Grundbewegung des christlichen Betens darstellt, weil es die Begegnung zwischen Gott und dem Menschen ist. Im Segen vereinen sich die Gabe Gottes und deren Annahme durch den Menschen im gegenseitigen Anruf. Wir rufen Gott an und wir bitten, dass das, was er uns schenkt, auch weitergegeben wird im Segen. Das segnende Gebet ist Antwort des Menschen auf die Gaben Gottes. Es ist unvorstellbar, wie groß die Gaben Gottes sind. Wir empfangen so viel, wir sind mit so vielen Gaben gesegnet von Gott her und dürfen das im Segensgebet dann auch weitergeben. Wir dürfen deshalb auch, so sagt der Katechismus, Gott dafür aus ganzem Herzen Lob preisen, weil er eben die Quelle allen Segens ist.
Diese Bewegung hat im Wesentlichen zwei Richtungen. Einerseits steigt sie, getragen vom Heiligen Geist, durch Christus zum Vater auf. Wir preisen ihn, weil er uns gesegnet hat. Andererseits fleht unser Gebet um die Gnade des Heiligen Geistes, die vom Vater durch Christus herabkommt. Gott segnet uns.
Der Segen hat, wie jedes Gebet, diese beiden Richtungen. Gott zu uns und wir zu Gott. Beide Richtungen kommen in den Gebetsformen auf vielfältige Art und Weise zum Ausdruck. Im Segen steigt der Segen Gottes herunter durch den Heiligen Geist und geht von uns auch durch den Heiligen Geist wieder zurück. Unser Gebet fleht um die Gnade des Heiligen Geistes, die vom Vater durch Christus herabkommt. Gott segnet uns und wir geben den Segen dann auch an andere weiter.
Eine Frage zu diesem Segen. Der Segen, das klingt oft so, als ob das irgendwie eine Energie wäre, die ich jemandem schicken könnte, oder Gott schickt mir diese Energie. Da raten wir dann leicht ins Esoterische. Wo muss man denn hier den Unterschied machen zu diesem Energieverschicken, wie man es oft im esoterischen Bereich sieht?
Also jeder Segen hat natürlich eine Kraft. Jedes Segensgebet hat eine Wirkung. Und wenn wir segnen, dann stellt sich eine Wirkung ein. Genauso wie das Gegenteil, eine Verfluchung, etwas Böses anrichten kann. Und daher sind wir schon herausgefordert, einander immer wieder zu segnen. Ob wir es Energie nennen oder ob wir es Kraft nennen, das ist ein bisschen ich weiß nicht,
Haarspalterei genau, vielleicht spreche, ein bisschen.
Ja, ich denke, es ist eine Kraft, die wir einander weitergeben durch den Segen. Mhm. So wie Christus ist der immer wieder segnet und wir sind hineingenommen in dieses Segensgebet und dürfen einander segnen und einander so Gutes wünschen. Mhm. Es ist eine Form des Gebetes, das Segnen.
Der Hauptunterschied ist wahrscheinlich auch, dass wir eben diesen Segen als persönlichen Segen empfinden. Das heißt, wir glauben an einen persönlichen Gott und es ist nicht irgendwie eine unbestimmte Kraft, die wir auf jemanden loslassen, sondern wir bitten Gott, dass er ihn segnet.
Natürlich, sehr richtig, das ist klar, ja. Ich stelle sehr oft fest, dass auch auf Distanz ein Segen sehr viel bewirkt. Wir rufen immer wieder Menschen an, die bedrängt sind, die zum Teil vom Bösen auch bedrängt sind. Und wenn ich sie segne, wenn ich einen Segen schicke mit der Bitte, dass Gott alles wegnimmt, und als Priester darf ich natürlich auch ein bisschen stärker beten, so ein bisschen in der Befehlsform, im Sinne des Befreiungs- oder des Heilungsgebetes, dann erfahre ich dann immer wieder, dass dieses Segensgebet, das ich auch über Distanz ausgeführt habe, sehr viel Positives bewirkt hat. Und das bestärkt mich natürlich dann auch in meinem priesterlichen Arbeiten, im priesterlichen Segnen.
Ja, Pfarrer Rellstab, dann wollen wir das auch gleich mal praktisch ausprobieren. Wir sind nämlich am Ende der Sendung angelangt. Darf ich Sie nun noch um Ihren priesterlichen Segen bitten?
Gerne, ja. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josefs, des Tagesheiligen Ambrosius, aller Engel und Heiligen, segne euch der allmächtige Gott, schenke ihnen alle Gnaden, schenke Gesundheit an Körper, Seele und Geist, halte alle Anfechtungen des bösen Feindes von ihnen fern, führe sie in eine tiefere Gemeinschaft mit dem Herrn und bewahre sie für das ewige Leben, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Vergelt's Gott, Herr Pfarrer Rellstab. Nächste Woche hören wir uns wieder in der Katechismus-Sendung. Dann geht es um Anbetung, um das Bittgebet und weitere Formen des kirchlichen Gebetes. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren.
Gerne geschehen. Auf Wiederhören, Herr Stiefenhofer. Auf Wiederhören, liebe Zuhörer.
Ja, liebe Hörer von Radio Horeb, Sie können diese Sendung sich auf CD bestellen, wenn Sie sie nochmal hören wollen, wenn Sie nochmal genauer nachhören wollen, was wir hier alles über das Gebet gesagt haben. Sie können sich diese CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der 0700 75 25 75 20 oder Sie schreiben eine E-Mail an cd-dienst@horeb.org. Im Internet können Sie sich diese CD auch direkt bestellen auf www.horeb.org. Schön, dass Sie mit dabei waren beim Katechismus. Es verabschiedet sich André Stiefenhofer.